Hallo Nico.
Hallo Maigi.
Und hallo ihr und willkommen zu einem weiteren News-Podcast, was ein nicht ganz so regelmäßiges Format ist, wie es vielleicht sinnig wäre. Aber wir versuchen immer mal wieder, wenn es genügend Dinge gibt in der Pen-and-Paper-Szene, über die es sich akut lohnt zu reden.
Die uns interessieren.
Und die uns interessieren. Ja. Darüber zu reden, was wir jetzt tun.
Das hier hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Nein.
Das ist einfach nur Kram, der uns vor die Füße gefallen ist, wo wir dachten, oh komm, da können wir was zu machen. Das heißt nicht, dass hier alles umfassend behandelt wird, was es an Neuigkeiten in dieser Szene gibt. Und da kommt unser Hund reingelaufen, wie immer perfekt vom Timing her, wenn wir aufnehmen. Hallo Indy, du möchtest auch was über Rollenspiel-Neuigkeiten erzählen. Aber wir kommen zu Indie-Rollenspielen nachher, dann darfst du was dazu sagen. Ja, aber wenn ihr Ideen habt, was wir vielleicht noch behandeln sollten, das ist dieser Podcast, der halt immer zuerst auf Patreon für ein paar Tage und dann kommt der in den öffentlichen Podcast, dann kann man das nochmal ergänzen. Ne? Also wir machen da gerne noch ein paar Informationen dran, wenn ihr sagt, hey, wieso sprecht ihr nicht über XY? Und heute reden wir vor allem über das, was du auf der Eulenkon so an Neuigkeiten bekommen hast.
Mhm.
Wir reden über Elric, also das Murkoch, die Murkoch-IP, den ersten Dunkelelfen, glaube ich.
Ja, über den Weißen Wolf, Elric von Melanie Bonny.
Mhm. Und über ein paar Kleinigkeiten. Aber ich wollte heute mit einem weniger angenehmen Thema anfangen. Es hat auch nichts mit Rollenspiel zu tun. Wir reden hier über alles Mögliche, also Schwerpunkt ist Rollenspiel, aber einfach auch Sachen, die uns interessieren oder die uns irgendwie persönlich betreffen oder die so Nerd-Kram adjacent sind. Und ich möchte eine Sache einfach nur erwähnen, weil ich finde, dass diese Person mehr gewürdigt werden muss, denn Rainer Rosshirt ist verstorben vor, ich glaube, 2 Wochen schon, wenn wir das hier aufnehmen. Und vielleicht wissen gar nicht alle, wer Rainer Rosshirt ist, auch bekannt als Rossi. Aber Maigi, du kannst das mal kurz erzählen. Wer ist das denn?
Mein Urgestein der deutschen Gaming-Magazin-Szene, der vor allen Dingen bei der PC Games sehr, sehr lange der Kummerkasten-Onkel war. Aber nicht in dem Sinne, als dass er den meisten Leuten etwas Aufmunterndes geschrieben hat, sondern er war ein sarkastischer alter Sack, der unterhaltsame, fiese Dinge geschrieben hat. Der aber im echten Leben einer der nettesten und entspanntesten Menschen war, die ich da bei den 2,5 Jahren, die wir bei PC Games gearbeitet haben, kennenlernen durfte.
Das war 2,5 Jahre?
Das war nur 2,5 Jahre. Ja. Und vorher halt schon lange immer wieder seine Kolumnen und seine Sprüche gelesen habe. Und die vielleicht auch den Humor einer ganzen Generation von Gamern mitgeprägt haben.
Das ist es nämlich. Also er hat in der PC Games eben die Leserbriefe beantwortet und vorher schon in der Playtime, das war so ein Magazin für alle möglichen Plattformen, also auch Computer, C64 und Konsolen, aber auch Heimcomputer, also PCs, Sachen geschrieben. Hat nie sein Gesicht gezeigt.
Ja.
Und hat für mich als Kind so ein bisschen geprägt, was Sarkasmus ist und wie man mit seinen Kunden umgehen darf. Also das war ja wirklich bösartig teilweise, was er da als Antworten geschrieben hat. Ich glaube, das dürfte man heute gar nicht mehr machen. Und ich habe bei PC Games immer zuerst die Leserbriefe gelesen, weil das einfach, ich fand das unfassbar witzig. Keine Ahnung, ob es heute auch noch so gut wäre wie damals. Vielleicht besser, wenn ich es in Erinnerung behalte, wie es war. Aber wie du schon sagtest, im echten Leben war der angenehmste Mensch, den man sich vorstellen kann. Du sagst, alter Sack, der hat das ja schon mit irgendwie 30 gemacht, ne?
Also ja, aber er hat immer schon geredet in seinen Kolumnen, halt wie jemand mit 60, der dich von seinem Rasen vertreiben will.
Ja. Ich glaube, als wir ihn kennengelernt haben, war er so Mitte, Ende 50. Ich weiß gar nicht genau, wie alt er geworden ist. Ich glaube, so Zam, unser Ex-Kollege und Kumpel, sagt, er müsste so 68 gewesen sein. Das heißt, er war dann, als wir da waren, Mitte 50.
Mhm.
Und Sam drückt es so aus, er hat nach dem YOLO-Leitfaden gelebt. Ihm war das egal, was für Konsequenzen das hat, was er mit seinem Körper anstellt. Also er war sehr, sehr starker Raucher, unter anderem Motorradfahrer, glaube ich auch, ne?
Ja.
Und das Witzige ist, er hat ja nie sein Gesicht gezeigt. Ne? Auch in den Videos, wir hatten das Glück mit ihm, viele Videos drehen zu dürfen. Er war sich für keinen Scheiß zu schade, hat in jedem Video, wo wir ihn haben wollten, hat er einen Gastauftritt gemacht. Er hat seine eigene Videorubrik gehabt, Rossis Welt, die wir ein paar Mal drehen durften mit ihm. Das war einer der angenehmsten Drehpartner überhaupt. Aber der Gag war halt immer, man darf sein Gesicht nicht sehen oder zumindest seine Augen müssen verdeckt sein, weil man in den Heftmagazinen halt auch nie sein Gesicht gezeigt hat.
Ja.
Da mussten wir immer neue kreative Wege finden. Und ich weiß noch, als wir da ein paar Wochen gearbeitet hatten, habe ich ihn mehrfach im Gang gesehen, aber auch irgendwie durch so einen bizarren Umstand nie sein Gesicht.
Ich weiß noch, dass du das sehr gefeiert hast und überlegt hast, wie lange du das aufrechterhalten kannst, dieses Mysterium, bis wir ihn dann wirklich einfach mal so getroffen haben. Aber ich erinnere mich zum Beispiel noch gut daran, dass wir irgendwie im Besprechungsraum saßen, der so einen Milchglasstreifen hatte, der sich dann herausstellte, dass wenn man sitzt, der exakt auf der Höhe ist, um die Gesichter von jemandem in der Größe von Rainer Ross hier zu verdecken, wenn sie vorbeigehen.
Er war ziemlich groß, ne?
Ja. Oder? Großer, breiter Typ, hat auch, wo wir irgendwie schon dabei waren, dass er nach dem YOLO-Prinzip gelebt hat, er war auch ein großer, breiter, schwerer Typ, weil er viel und gerne gegessen hat und die fränkische Küche jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, sehr leichte Gerichte zu produzieren. Und, aber
er hat da erst vor ein paar Jahren aufgehört, es vor 2-3 Jahren, ich weiß gar nicht, ob er entlassen wurde oder ob er gesagt hat, jetzt ist gut, ich glaube, er wurde entlassen, weil sie eingespart haben, ich bin mir aber nicht sicher, also ich möchte niemanden strikt rausdrehen. Ich kenne die Umstände nicht, wir sind schon Ewigkeiten daraus. Wir kriegen das nur über mehrere Ecken mit, was da eigentlich passiert. Ich bin davon ausgegangen, dass sie den da sowieso irgendwann raustragen müssen oder dass er das Licht ausmacht, wenn dieser Verlag irgendwann aufhört. Keine Ahnung. Beides nicht eingetreten. Entsprechend wirklich traurig. Also die Welt ist ärmer ohne Rossi. War ein guter Typ und hat mir viel beigebracht als Kind, was Schreiben angeht.
Mhm. Das Kruscheln im Hintergrund ist der Hund, der sich in seinem Bettchen gemütlich macht.
Ja. Er hat Rossi nicht kennengelernt, aber ich bin mir sicher, er hätte ihn gemocht.
Und Rossi hätte ihn gemocht.
Ja. Insofern vielleicht auch bedeutend für die Pen-Paper-Geschichte, als dass ich ja zumindest über Videospiele zum Pen-Paper gekommen bin und über Rossi zu Videospielen. Also auf jeden Fall ein prägender Einfluss für Orkenspalter TV.
Ja. Ich hoffe, dass, wenn es irgendwie ein Jenseits gibt, er irgendwo auf einem richtig geilen Motorrad eine szenische Strecke entlang fährt mit einer Zigarre im Mundwinkel und das Leben genießt. Ich weiß noch, wie er erzählt hat, Qualitätsjournalismus für solche Nischenthemen, das wäre toll. Und er hat geschwärmt von einer österreichischen Zeitschrift, die Reitstuhl hieß oder so etwas und sich nur mit High-End-Motorrädern beschäftigt hat.
Okay.
Das war sein Traumjob.
Hätte ich ihm gegönnt.
Genau.
Ja, ist sehr, sehr weit weg von meiner Lebensrealität. Also alles, was ihn so interessiert hat, außer Computerspielen. Aber okay.
Ja, das wird jetzt ein Sprung, aber wir fangen zumindest bei den Themen, die sich jetzt mit Pen and Paper beschäftigen, mit keinem witzigen Pen and Paper an, glaube ich.
Okay.
Zumindest den Notizen
nach. Mit was fangen wir denn an?
Wir können davon anfangen, dass bei uns neue Produkte von Free League angekommen sind, zu einem Rollenspiel, das wir beide hervorragend finden, nämlich das Blade Runner Rollenspiel.
Genau, ja, da ist das Replicant Rebellion Buch angekommen, wo man dann tatsächlich auch Replikanten spielen kann, die nicht bei der Polizei arbeiten. Also wo man keine Blade Runner spielt zum ersten Mal, sondern eben die Gegenseite. Wir haben noch nicht groß reingeschaut, aber ich bin sehr gespannt.
Ja, und was auch hier angekommen ist, ist die Box, die neue. Das ist diesmal kein Abenteuer aus der Reihe, von dem wir schon zwei gespielt haben, sondern das ist eine Box, die man benutzen kann, um auch seine eigenen Fälle damit zu gestalten. Also da sind Schauplätze und Charaktere und Spielmaterialien drin, die ähnlich gestaltet sind wie die von den Abenteuern, aber die man halt auch allgemeingültiger verwenden kann. Mhm. Was ziemlich cool ist, weil bisher war es diese einzelnen Fälle sind so gut aufbereitet, wenn ich meine eigenen Sachen schreibe, kann ich da ja gar nicht mithalten. Und jetzt hat man da Werkzeug. Haben wir aber auch noch nicht groß reingeguckt.
Also im Grunde die Schablone, die die auch benutzen bei Free League.
Im Endeffekt, schreiben.
Und das ist auch ein Solo-Modus drin. Ne? Wir hatten ja vor kurzem das Video oder zwei Videos zum Thema, was kannst du zu zweit spielen, wenn du keine Gruppe hast. Oder was oft auch, was kannst du allein spielen und dann für zwei Leute aufpumpen. Da hattest du ja auch Blade Runner genannt als ein Spiel, das hervorragend eigentlich mit nur einem Spielenden funktioniert. Und jetzt hast du einen Solo-Modus dafür, den du dafür, glaube ich, auch ganz gut benutzen kannst. Also nicht den Gruppenmodus runterdampfen, sondern den Solo-Modus aufpumpen. Ja. Müsste auch gehen.
Und die Solo-Modi von Free League fand ich jetzt alle durchweg sehr gut gestaltet.
Mhm.
Also bin gespannt, was der kann. Dazu dann, wenn die Rezension kommt, mehr.
Free League ist ein Schwerpunktthema bei uns, sowohl im Kanal als auch hier in diesem Podcast, was einfach daran liegt, dass Free League, das ist wissenschaftlich erwiesen, der beste Rollenspielverlag der Welt ist. Zumindest kriegen sie den Annie dafür, glaube ich, regelmäßig.
Ja, das weiß ich gar nicht, ob sie irgendwie der beste Publisher Annie-mäßig sind. Aber im Schnitt Also selbst die Rollenspiele von ihnen, die uns thematisch nicht interessieren, wie Twilight 2000.
Mhm. Oder Walking Dead.
Oder Walking Dead. Es sind alles gute Produkte. Und klar, unter unseren erklärten Lieblingsspielen ist ein überraschender Überhang von welchen, die aus dem Haus Free League kommen.
Ich glaube, nicht jeder weiß, woher die Spiele kommen, die in der Gruppe gespielt werden, weil das ja auch bei anderen Verlagen ist in der deutschen Übersetzung. Mhm. Aber Free League machen halt zum Beispiel Dragonbane, Forbidden Lands, also Verbotene Lande. Sie machen das Alien-Rollenspiel, Blade Runner, Wazen, The One Ring, Mutant. Das reicht ja schon, oder?
Ja.
Das sind noch mehr, aber das sind so die, die wir am meisten spielen. Und es würde für mich reichen, dass sie Forbidden Lands machen, um zu sagen, okay, das ist ein... Ja, und sie sind auch Publisher halt für Indie-Sachen. Die ganzen Borg-Sachen oder viele von den Borg-Sachen erscheinen bei denen oder werden halt über sie vertrieben.
Genau.
Ja. Also ich freue mich sehr auf mehr Blade Runner. Wir haben das ja auch... bisher haben wir alle offiziellen Abenteuer im Stream gespielt und ich denke, wir werden auch mal die Replikantenperspektive zeigen. Wobei ich mich mehr auf die dritte Abenteuerbox freue, die halt die Hauptstory fortsetzt. Die, ich weiß nicht, ist das, kann man sagen, kanonische Story? Ich weiß nicht.
Das ist eine gute Frage.
Schon also so gemacht, dass es sich in die Nischen zwischen den Filmen reinsetzt.
Genau, es füllt da sogar das Ganze noch mit schlüssigen Informationen auf zwischen dem ersten Film und 2049 und erklärt, wie die Situation sich entwickelt und dann wieder zurückentwickelt hat.
Ja.
Insofern auch einfach ein gutes Quellenbuch, wenn man sich für diese Welt interessiert.
Bevor wir dazu kommen, was wir auch von der Eulencon mitgebracht haben an Neuigkeiten, beziehungsweise wir wiederholen jetzt nicht das, was schon in unseren Videos zur Eulencon gesagt wurde. Wir hatten einen sehr schnellen Rundgang, wo wir mit fast allen Leuten, die dort ausgestellt haben, kurz gesprochen haben oder ihre Sachen in die Kamera gehalten haben. Das könnt ihr euch natürlich anschauen oder anhören. Und wir hatten noch Interviews mit Urwerk und System Matters zu deren Neuheiten. Das werden wir jetzt nicht nochmal alles durchkauen, vielleicht nochmal kurz streifen. Aber ein paar Sachen in eigener Sache, bevor wir tiefer reingehen. Du hast noch ein paar Termine die nächsten Wochen. Vielleicht magst du uns kurz erzählen, was du in Hannover und Hamburg und in München machst.
Okay.
Und in England vielleicht auch, das ist schon später im Jahr.
Aber. Das ist später im Jahr, ja. Also im Juni sind direkt zwei Sachen hintereinander. Das ist einmal der 11.06., das ist ein Donnerstag. Da bin ich in Hannover im Highscore und werde zusammen mit einer Truppe von Impro-TheaterdarstellerInnen ein weiteres Impro-Abenteuer auf der Bühne spielen. Das haben wir schon einmal gemacht und das kam ziemlich gut an. Und jetzt wird noch ein bisschen Feintuning betrieben. Wir machen das wieder und wir schauen, dass wir das vielleicht einmal im halben Jahr hinbekommen, dass wir da einen gemeinsamen Termin finden, weil wir alle auch sehr viel Spaß dran hatten. Und das ist eine coole sozusagen Überlappung von unterschiedlichen Kunstformen, möchte ich sagen, ist, die auch wirklich herausfordernd ist.
Okay.
Und dann fahren wir mehr oder weniger direkt weiter zur Nordcon, die vom 12. bis zum 14. ist. Und da werden wir vor Ort sein. Wir werden wahrscheinlich ein kleines Patreon-Treffen haben auf der Veranstaltung.
Genau, am Samstag, genau, Uhrzeit muss ich noch festlegen. Aber
genau, also wir werden ein Patreon-Treffen da haben, wenn genügend Patreons von uns dann dort sind.
Ja, gehe ich von aus.
Aber es hat bisher immer funktioniert auf der Nordcon. Und wir werden das Die-RPG spielen.
Genau, am Freitagabend, also in der Startphase der Nordcon, werden wir mit dem Tigger von Squink, er wird leiten, Die spielen. Haben wir ja schon mal gemacht hier auf dem Kanal. Und am Sonntag spielen wir mit dem Litpack. Da werden entweder Tom Finn oder Lena Falkenhagen leiten. Und wir wissen auch noch nicht, was.
Ja.
Und das ist morgens, glaube ich. Es ist um 11 Uhr morgens am Sonntag. Und das andere ist, ich glaube, 18 Uhr oder so am Freitag.
Ja. Können wir einfach vor Ort bleiben, Nacht durchmachen, nächsten Morgen dann den nächsten Slot spielen.
Das ist der ganze Samstag dazwischen. Also Freitagabend.
Zwei Nächte durchmachen.
Freitagabend Die und Sonntag.
Sonntagvormittag. Ja. Gut, dann vielleicht nicht. Das ist das, was jetzt im Juni kommt. Dann haben wir, ich habe vorhin einen Call dazu gehabt, dass ich das nicht irgendwie verpasse, noch ein weiteres Projekt mit dem Bayerischen Rundfunk, das diesmal aber tatsächlich vor Ort sein wird. Das wird wieder ein Crossover mit Tatort, aber mit Fantasy. Das ist der 13.07. Und da wird unter anderem der Steffen von Am Tavernentresen auch mit dabei sein. Den haben sie dafür gecastet. Und die Eli Wasserscheid, also die Darstellerin aus dem Frankentatort. Und wir werden in der wunderschönen juristischen Bibliothek einen Feenwelten-Tatort spielen, bei dem es um Bibliotheken geht.
Sehr schön. Und da kann man dann dabei sein als Publikum. Es kostet auch kein Geld, man muss sich nur anmelden
dafür. Genau. Also man, damit sie einfach wissen, wie viele Leute kommen, beziehungsweise nicht mehr Leute kommen, als es da Plätze vor Ort gibt, muss man da ein Ticket sich holen.
Verstehe. Und das ist aber noch nicht online, oder, die Anmeldung?
Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich habe da zumindest noch nichts dazu gesagt bekommen. Und ich hatte heute ein Gespräch mit den Leuten dazu.
Wir werden das dann natürlich teilen, sobald das online ist, wird das bei uns überall auf YouTube, auf Patreon. Wir haben uns auf Social Media stark eingedampft die letzten Monate. Mhm. Das heißt, so viel bleibt gar nicht mehr. Ich hatte noch Mastodon und Blue Sky im Angebot und Instagram. Aber wir haben ja Twitter schon vor Ewigkeiten eingestampft und Facebook habe ich im März abgeschaltet, mehr oder weniger, weil mich das alles unfassbar nervt. Und deswegen ist es vor allem jetzt halt Instagram, YouTube und Patreon, wo wir Kram posten. Ich weiß, viele von euch sind auf Mastodon und Blue Sky. Da kommt ab und zu auch was, aber da habe ich wenig Resonanz immer.
Ja. Deswegen. Aber über den Feen-Tatort, da wird noch mehr drüber geredet, werden auch im Stream und da könnt auch ihr Input geben. Denn am 8.6. werden wir dann gemeinsam streamen mit einem Autor, einem Tatort-Autor haben und Worldbuilding betreiben und überlegen, was für Verbrechen denn in unserer Feenwelt geschehen können und welche Fraktionen da beteiligt sein können.
Das finde ich interessant, wenn jemand, der bisher nur sozusagen True Crime, nicht, du weißt schon, also realweltliche Verbrechensplots geschrieben hat, jetzt plötzlich Fantasy schreiben soll, da bin ich interessant auf die Perspektive, bin ich gespannt
drauf. Ich auch. Der Autor kennt Rollenspiel, hat auch Rollenspiel gespielt, ist ein DSA-Spieler.
Oh, okay.
Unter anderem. Was?
Auch das ist eine sehr eingeschränkte Perspektive, oft auf Fantasy, habe ich gemerkt.
Ja, aber wir werden mal sehen, was wir da machen können.
Ja.
Also ich freue mich da schon sehr drauf.
Ja.
Gut. Und dann im Herbst, wir wenden uns dem Oktober zu, bin ich wieder im UK. Da bin ich bei Dungeons & Dragons in a Castle, werde 2 Runden leiten. So wie es aussieht, werde ich einmal vom 4.10. bis zum 6. oder 7.10. eine Kampagne leiten mit 8 Stunden am Tag und dann werde ich nochmal vom 17. bis 20. eine Hardcore-Runde leiten. Mhm. Da spielt man so viel, wie die Gruppe hinbekommt.
Jetzt erfahre ich das hier im Podcast, das heißt, wir sind, du bist gar nicht bis zum 25. dort, sondern du.
Wahrscheinlich nicht,
nein. Ach so, das ist gut zu wissen, weil der Stay Forever Con Nord ist ja am 24., 25.
Dann bin ich vielleicht auch noch, aber das weiß ich noch nicht. Die Sache ist, dass wir.
Das bald rausfinden.
Ja, ja, dass ich bin gerade dabei, mit den zuständigen Personen bei D&D in der Castle, zu klären, wann meine Runde genau stattfindet. Und weil wir gerade in den Gesprächsrunden sind, auch dafür, ob ich nächstes Jahr und wie oft ich nächstes Jahr leite und so weiter.
Okay.
Also die Hardcore-Runde ist fest, es ist nur die Frage, ob die zweite Runde im ersten oder zweiten Slot sein
wird. Alles klar, aber sobald du das weißt, solltest du vielleicht Gründer von Stay Forever sagen, dass das vielleicht doch eine Chance gibt, dass du auf die Nordcon kommst, weil das ist ja auch immer ein schönes Event, oder?
Ja.
Wieder Hannover und ich glaube dann auch wieder Highscore, ne? Das war, glaube ich, letztes Mal war dann die Aftershow-Party oder so im
Highscore. Genau, das Highscore ist zu klein, zu begrenzt in seiner Größe für das gesamte Stay, also absolut für die Stay Forever Con.
Ja, klar.
Aber sie sind da in eben so einem Treffenzentrum und dann werden die Leute, die Interesse dran haben, für die Aftershow-Party zum Highscore gebracht und können dann zocken.
Das Highscore ist ein Konsolenmuseum, falls wir das jetzt nicht gesagt haben. Da hatten wir schon mal einen längeren Beitrag drüber. Die haben, glaube ich, jede Konsole, die es gibt, oder fast alle. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Und das ist wirklich ein cooler Ort. Also falls ihr mal in Hannover seid oder dort wohnt, lohnt sich.
Geht vorbei. Es ist wirklich super. Da sind Sachen drin, von denen ich vorher noch nie gehört hatte.
Das heißt aber nicht, dass wir jetzt zwischen Juli und Oktober nichts machen. Der Sommer ist noch ein bisschen schwammig. Da haben wir noch ein paar LARP-Pläne. Deswegen mal gucken, was für Termine da noch kommen. Auf der Dokomi sind wir noch am Sonntag. Ne?
Mhm. 31.05.
Da hast du auch ein Panel. Und redest über, naja, über Pen-Paper-Sachen.
Über Pen-Paper-Sachen,
ja. Ich glaube, so Sachen wie Neurodiversität in Pen-Paper.
Genau. Und eben Emotionen verarbeiten und so etwas durch Pen-Paper.
Ja. Das ist auf der Book-Nook-Bühne.
Mhm.
Ich weiß nicht.
Klingt war gemütlich. War noch
nie auf der Dokomi. Ja, ne?
Ja, ich mag
Book-Nooks. Klingt eingequetscht.
Nein, das klingt gemütlich.
Between two Book-Nooks.
Vielleicht sind Fahne auf der Bühne.
Ja. Dann gehen wir zurück. Wir waren jetzt Anfang Mai auf der EulenCon und da, wie gesagt, die meisten Informationen sind in den Videos, die schon online sind.
Mhm.
Aber wir wollten noch ein bisschen über die DSA-Sachen sprechen. Die kamen so ein bisschen zu kurz in den Interviews. Und da gibt's auch Neuigkeiten zum Myrgarnor. Also die ganzen Myrgarnor-Sachen aus dem Crowdfunding sind da jetzt, oder fast alle, sind ja jetzt ausgeliefert, bis auf so ein paar kleinere Bestandteile, inklusive unseres eigenen Solo-Abenteuers und natürlich des Starter-Sets, für das du das Abenteuer geschrieben hast. Es fehlt noch ein Abenteuer, Mission Hornhai als Print und ja, ein bisschen Kleinkram. Mhm. Aber was sind denn die Sachen, die jetzt noch angekündigt wurden und was davon interessiert dich? Also es sind eine Menge Sachen dabei, die Reprints sind. Also zum Beispiel habe ich gesehen, dass Isabel Jennisons Abenteuer nochmal rauskommen, die Zombie-Abenteuer. Und dass die verbotene Kammer überarbeitet erscheint, unser erstes Solo-Abenteuer. Das weiß ich deswegen, weil ich das überarbeitet habe, unter anderem. Mhm. Dass es regelfrei ist, das war ja noch für DSA 4. Da haben wir einfach alles rausgenommen, was irgendwie Kämpfe bedeutet oder Talentproben, weil das macht auch keinen Spaß, wenn wir ehrlich sind.
Ja.
Und das allererste Myrano-Abenteuer wird neu erscheinen, der Palast der Goldenen Tiger von Jörg Radatz und Heike Kamaris, aber auch überarbeitet für D&D 5.5 ja. Und mit neuen Texten.
Und mit einem tollen neuen Cover.
Ja, und insgesamt auch mit neuen Illustrationen. Also die werden ja alle vollfarbig. Mhm. Da wurden wir auch gefragt, ob wir noch irgendwas beisteuern wollen, aber ich fürchte fast, das haben wir verpennt. Weil das soll jetzt ja schon noch dieses Jahr erscheinen. Mal gucken.
Ja, also die Sachen, die ich auf jeden Fall noch spannend finde, ist, dass es etwas zur Mago-Mechanik geben wird. Das war aber vor der Eulencon zumindest schon angekündigt, dass es geben wird. Mhm. Und auf der Eulencon dann passend dazu, dass eben Sumo-Blüten und Knochenblei von Isa Jannissen neu aufgelegt werden, wird es auch mehr zu Erasumo geben. Diese Horrorabenteuer spielen ja auf Erasumo. Das ist eine Insel, die insofern ein Sonderfall ist, als dass sie ausschließlich von so den Hexenpriesterinnen, die zu einem einzelnen, ganz bestimmten Haus gehören, geleitet wird.
Ja.
Und das ist bisher ein bisschen unbearbeitet gewesen, außer einzelnen Abenteuern, die dort spielen. Und das soll jetzt ausführlicher, danke.
Indie sehr laut gerade, sorry.
Mit einer Regionalspielhilfe und weiteren Abenteuern versehen werden. Mhm. Das ist ein cooler Schauplatz, ich glaube, da könnte man ordentlich was draus machen.
Genau. Aber es sind noch andere Sachen angekündigt worden. Abenteuer in Korabenius.
Ja, also wir haben schon angekündigt, eine Regionalspielhilfe zu Korabenius und das wird so die erste Regionalspielhilfe, mit der sie überhaupt jetzt dann festlegen, wie diese Reihe sein wird.
Mhm. Weil bisher hat sich ja in den Crowdfunding-Produkten noch nicht rauskristallisiert, wie so die Struktur von dem neuen Myrgano ist, weil das ja ganz viele Sachen sind, die so ein bisschen Versatzstücke aus dem Crowdfunding, die halt freigeschaltet wurden, sind, die dann irgendwie in Hefte gegossen wurden. Und da ist noch nicht erkennbar, wie jetzt eine Regionalspielhilfe aussehen soll, weil ja keine Regionalspielhilfe Teil des Crowdfundings war, außer halt Neuauflagen von den beiden allgemeinen, die es halt früher schon gab, dem Nebelwald und dem Sternenpfeiler. Also bin ich mal gespannt. Die Crowdfunding-Sachen wirkten alle, also wir haben die Rätsel schon gemacht, aber noch nicht gesendet. Die wirkten teilweise halt ein bisschen zusammengestückelt halt noch, nach dem Motto, okay, wir haben diese 70 Bestandteile freigeschaltet und wie kombinieren wir die jetzt so, dass sie eine Publikation ergeben? Ich denke, da wird in kommenden Sachen mehr Struktur dahinter stehen. Hoffe ich.
Ja. Also auf jeden Fall ist es eine Menge in Arbeit und eine Menge geplant für Myrano. Mhm. Was mich persönlich freut, wir verbinden einfach immer noch sehr viel mit Myrano, mit dem gesamten Projekt und mit dem Kontinent. Und einfach zu sehen, dass es wieder lebt. Tut gut.
Ich bin auch froh, dass unsere alten Sachen nochmal rausgekramt werden. Es betrifft nicht nur die verbotene Kammer, es kann auch sein, dass andere Abenteuer von uns nochmal neu aufgelegt werden. Da möchte ich nicht so viel vorgreifen. Und wir hatten ja auch mal damals im Crowdfunding gesagt, wir würden auch nochmal eine Kurzkampagne schreiben. Die ist im Grunde ja schon geschrieben, weil wir die schon fast komplett gestreamt haben oder im Stream ausgearbeitet. Kann auch sein, dass wir die einfach dann dem IK geben und sagen, hier, mach damit, was du willst. Ja, ich habe natürlich, bin nicht so erpicht darauf, den Regelkram zu schreiben, aber dafür gibt es ja Spezialisten. Mhm. Und es gab natürlich auch einen Aventurien 5e-Workshop auf der Eulencon. Also ein Meliador ist ja das der Name für diese Produktreihe, weil es einfach Aventurien 5e zu nennen, ist ein bisschen
zu allgemein. Ja.
Weil theoretisch könnte jeder mit der Elf-Lizenz und der die OGL von Wizards benutzt, für die D&D ein Aventurien 5e rausbringen. Deswegen ist es halt gut, wenn wir sagen, das ist das Urwerk Aventurien 5e, so habe ich es verstanden. Magst du mal kurz zusammenfassen, wie da die Lage ist? Ich kann dir ein bisschen was erzählen, was auf dem Workshop gesagt wurde, aber vielleicht wissen die Leute gar nicht, was Urwerk mit DSA und D&D macht. Es gab ja zwei große Crowdfundings. Und wir setzen gerade voraus, dass Hintergrundwissen existiert, das vielleicht gar nicht da ist.
Genau, Uhrwerk hat inzwischen 2 Crowdfundings gemacht, um das schwarze Auge mit D&D 5e-Regeln umzusetzen. Das eine ist Myrrha Nurbjörn, das wir jetzt ja gerade recht ausführlich geredet haben. Und das andere ist Aventurien, also der ursprüngliche Hauptkontinent von das schwarze Auge. Da ist zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, vor einem Tag das Late Pledge nochmal geschlossen worden. Also ist gerade alles fertig gefunden.
Sind wir gerade zu spät, ja.
Knapp zu spät, ja, für das Late Pledge, aber da sind auch nochmal über 10.000 Euro reingekommen und sie haben insgesamt fast 170.000 Euro damit eingenommen für das Projekt. Und was dabei entstehen wird, ist einmal eine Umsetzung des Regelwerks mit dazu passenden Klassen und Magie und dergleichen in 5e für Aventurien. Das heißt, es wird ein Regelwerk geben, es wird Monster geben und es sind noch eine Menge Sachen freigeschaltet werden, also ein Monsterhandbuch. Und es sind noch eine Menge Sachen freigeschalten worden, die dann in einem Compendium zusammengefasst werden. Das heißt, da wird ziemlich viel direkt zum Start erscheinen, wenn sie das dann umsetzen.
Genau, also auf dem Panel auf der Eulencon wurde halt gesagt, die wichtigsten Spezies kommen halt ins Grundregelwerk. Das sind Menschenzwerge, Halbelfen, Elfen, Goblins und Halborks. Und Orks und Achats kommen in das Compendium, was so das Bonusbuch ist, wo weitere Regeln drin sind. Und ich nehme an, einfach nur, damit das Grundregelwerk nicht allzu dick wird. Beziehungsweise, weil das Special Interest ist. Keine Ahnung. Beides. Genauso wie nicht alle Klassen im Grundregelwerk sind. Im Grundregelwerk sind Barbar, Gildenmagier, Hexe, Kämpfer, Kleriker, Kundschafter, Paladin. Das sind Rondra-Geweihte, Swafni-Geweihte, Chor-Geweihte, Golgariten. Und die anderen Geweihten sind halt die Kleriker, die halt nicht gerüstet sind.
Ja.
Schicksalsgeprüfter, das gibt's bei Myrrha noch schon. Das ist der Sam Gamgee-Charakter. Also ja. Du hast, oder der Zuckerbäcker früher bei DSA, das, der Bauer-Gaming-Charakter.
Genau, das sind die normalen Leute, die ins Abenteuer reingeraten.
Mhm. Schurke und Sumo-Diener, das sind Droiden und Geoden. Und das Kompendium hat dann noch Elementarist, Illusionist, Kristallomant, Mönch, Schamane, Zaubersänger und Zaubertänzer. Und das sind wirklich so Sachen, die brauchen, glaube ich, nicht. Also Elementarist sehe ich noch am ehesten ein, dass man das haben will.
Mhm.
Mönch?
Also, früher haben alle Leute Horus hat.
Ja, früher, genau, ja. Ja, ist das dann, muss ich mir dann einen maraskanischen Rohn Gror-Priester vorstellen, der auch Kampfkunst kann? Oder was ist der Mönch?
Horusat sind ja Waldleute.
Ah ja, okay.
Also Moha und andere.
Also ja, mal gucken, was sie halt machen. Schamane ist klar, ja, also. Und Zaubersänger, Zaubertänzer, das sind halt elfische Dinge vor allem.
Ja, oder eben die Tänzerin im 1001-Nacht-Bereich, da gibt es auch ganz viele. Beziehungsweise es gibt auch eine Flamenco-Variante davon. Da ist einiges zusammengekommen über die Jahre. Ja.
Der Schelm kommt auch im Kompendium. Auch nichts, was jetzt unbedingt vielleicht alle haben wollen direkt. Aber
dann ist er zumindest da, damit alle Leute sagen können, das spielst du nicht in unserer Runde.
Genau, ja. Und bei D&D ist es ja so, dass es recht modular ist. Also du wählst eine Spezies, du wählst eine Klasse und du wählst einen Hintergrund ab 5.5. Und das wird noch modularer jetzt, um die ganze DSA-Bandbreite abzudecken. Das heißt, der Hintergrund, der ja so ein paar Boni gibt, je nachdem, welchen man wählt, der wird unterteilt in Kultur und Ausbildung. Also wenn du jetzt sagst, Spezies, Mensch, ja, dann kann halt die Kultur dann nochmal Nivese, Torvaler, Bornland oder sowas sein. Und dann aber noch gibt es nochmal eine Ausbildung, was dann eher den Hintergrund abbildet, den man von D&D kennt. Und das ist dann halt sowas wie kommt aus der Straße, aus der Gosse oder ist fahrendes Volk oder was bei D&D halt der Acolyte war, heißt dann hier religiös.
Okay.
Ja, solche Dinge. Und es wird eine Starterbox geben. Willst du über die Starterbox was erfahren?
Erzähl mir was über die Starterbox, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen was über die Kampagne, die es geben wird, erzählen.
Okay, da sind die kompletten Basisregeln drin. Eine Einführung ins Setting. Eine Liste mit Ausrüstung, ein Abenteuer für die Stufen 1 bis 2 und 6 fertige Charaktere. Also du musst die fertigen Figuren spielen. Mhm. Und dann habe ich noch erfahren, zwischendurch in der Box, ja, 4 weitere vorgefertigte Charaktere zur Auswahl. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ich denke, die haben sie freigeschaltet, dass es noch 4 weitere gibt, die du spielen kannst.
Ah, okay. Naja, und dann halt und mehr Abenteuer und Battlemaps, Markerwürfel, was man halt aus einer Basisbox erwartet. Also so ähnlich wie die Myrrha-Nor-Basisbox.
Okay.
Bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, also wir machen ja regelmäßig einen Rundumschlag, was es alles an Einstiegsboxen und dergleichen gibt. Und das ist dann etwas, das gleichzeitig für Aventurien eine Einstiegsbox ist und auch für eine besondere Form von D&D 5e. Also, mal schauen.
Willst du was zur Kampagne erzählen, die Jasmin schreibt? Und also Jasmin redaktionell betreut, glaube ich. Ja.
Die unsichtbaren Pfade, die beschäftigen sich mit etwas, was sehr DSA-typisch ist, mit Trollpfaden. Das ist eine besondere Art und Weise, von A nach B zu kommen. Und das ist daran geheftet, dass Trollmagie eingesetzt wird. Also es wird um Trolle gehen, aber es ist gleichzeitig auch eine Möglichkeit, recht viel von Aventurien zeigen zu können. Ja. Also unterschiedliche ikonische Landschaften und Regionen vorzustellen. Und wird ziemlich, also vom Gehalt recht episch werden, soweit ich das verstanden habe.
High Fantasy.
Ja.
Also DSA mit D&D-Regeln heißt schon, wir spielen die eher die High Fantasy-Version. Obwohl diese Schicksalsgeprüften ja halt auch die Low-Level-Variante möglich machen. Ich meine, du kannst es dir ja immer noch einteilen, wie du das spielst. Ne? Du musst es ja nicht mit allen. Du kannst auch sagen, wir steigern einfach nie. Ja? Wir bleiben immer unfähig. Ich will es nicht zu gemein sein zu DSA, aber um das DSA-Gefühl aufrechtzuerhalten.
Bleiben wir immer besiegbar.
Besiegbar. Ja, weil eine Sache, die jetzt bei Myrgonor mir aufgefallen ist, der Eike hat sich ja viel Mühe gegeben, um das Flavor von DSA und von Myrgonor in die 5e-Regeln zu holen mit diversen Anpassungen, ohne dass das zu kompliziert wird oder dass es überladen wirkt. Und man kann dann auch alternativ mit Punkte, Zauberregeln arbeiten, also dass es Astralpunkte gibt anstatt Zauberslots und dass es eine aktive Parade gibt. Aber was es, glaube ich, nicht gibt, ist ein Workaround für, du gehst einmal 8 Stunden schlafen und bist wieder komplett geheilt, auch wenn dir vorher die Arme und Beine gefehlt haben, wie es halt bei D&D ist. Aber natürlich könntest du auch selber sagen, ja, aber ich will das so nicht spielen und ich heile jede Nacht nur irgendwie ein Viertel meiner Trefferpunkte oder sowas. Aber ich finde, das macht halt sehr viel aus, was das Abenteuerdesign angeht von D&D und DSA, weil bei DSA musst du ja davon ausgehen, in allen Editionen, dass du mit dem Abenteuer, je länger das Abenteuer läuft, desto schlechter wird mein Charakter. Außer er hebt sich Dinge für das Finale auf, wo er aber nicht weiß, wann kommt das Finale. Und in D&D ist der Charakter in jedem Kampf gleich stark, beziehungsweise da nach Leveln immer stärker. Das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied in der Herangehensweise für solche Abenteuer.
Ja, definitiv. Also ich habe ja, das wird nicht viele Leute überraschen, für beides geschrieben. Und es ist schon sehr unterschiedlich, wie man die Sachen dafür staffeln muss, was es an Begegnungen gibt und wie gefährlich sie sein können und wie viel Druck man aufbaut oder aufbauen muss.
Ja. Aber das kann man ja, wie gesagt, als leicht anpassen, wenn die Gruppe einem das erlaubt. Keine Ahnung, muss man ja immer selber wissen, ob das für die Gruppe funktioniert.
Kleiner Nachtrag, es gibt in diesem Buch auch einen Abschnitt mit Regeln, um den Schwierigkeitsgrad hochzudrehen. Und da ist auch eine Regel dabei, wodurch man effektiv genauso regeneriert oder fast genauso, wie man es von DSA kennt.
Man kann nicht oft genug sagen, redet mit eurer Spielgruppe, damit ihr auf dem gleichen Zettel seid, auf der gleichen Seite seid, was die Herangehensweise angeht.
Ja.
So viel zu Aventurien mit den D&D-Regeln.
Ja, vielleicht ganz kurz noch, Ab Herbst diesen Jahres soll es da sogenannte Living Documents geben, also dass PDFs an Bäcker rausgehen und die dann auch immer upgraded und verbessert werden, wenn noch Dinge geändert werden und Sachen dazukommen.
Okay.
Und dann ein Jahr später ist zumindest jetzt die Ansage, also im Herbst 2027 wird es dann die fertigen gedruckten Produkte geben. Das ist schön. Der Zeitplan.
Okay, mal gucken.
Ja, kann immer was dazwischen kommen, werden wir sehen.
Ich meine, unser Solo war, also jetzt hier für Myrgonor Verderberin, waren fast 2 Jahre zwischen Crowdfunding und das gerade 1,5, 1/3 und es kam raus. Aber da muss man halt auch sehen, dass es, wie Patrick auf der Eulenkon gesagt hat, bei Uhrwerk viele Knoten gibt, die erstmal platzen müssen. Es lag in dem Fall nicht daran, dass wir zu lange mit dem Schreiben, also wir haben auch lang für Schreiben gebraucht, aber dann hat es nochmal ein halbes Jahr gedauert zwischen Abgabe zu, es ist gedruckt.
Ja.
Es gibt halt nur eine begrenzte Zahl Leute, die Layout machen und Lektorat machen und sowas. Okay, ich habe ja eingangs gesagt, wenn ihr Ideen habt, über was wir reden könnten, dann meldet euch. Das hat auch jemand gemacht, deswegen reden wir über was ich wahrscheinlich sonst gar nicht auf dem Zettel gehabt hätte. Umso wichtiger, dass es vielleicht hier erwähnt wird. Nämlich Gazer Press hat mich angeschrieben. Die sind ja bekannt für ihre oldschooligen Indie-Sachen mit altmodischen Schwarz-Weiß-Illustrationen und die auch, glaube ich, einen Schwerpunkt haben auf dem 30-jährigen Krieg. Also nicht Fantasy, aber so... Ist das Fantasy?
Es ist auch Fantasy.
Low Fantasy, Oldschool Dungeon Crawl Sachen mit historischem Kontext. Vor allem im 30-jährigen Krieg. Finde ich sehr speziell.
Ja, und ich weiß, dass es so dein Thema tatsächlich gar nicht ist, aber ich gebe zu, dass da schon eine Faszination dafür da ist. So schrecklich diese Zeit war, es ist eben halt auch eine Zeit, die interessant ist von den Technologien, die zur Verfügung stehen. Es ist halt Ab von, selbst wenn du Fantasy-Elemente reinmachst, ist es halt nicht die klassische, hier sind Schwerter, Pferde und Bögen-Fantasy, sondern du hast Sprengstoff,
ja.
Du hast koordinierte, organisierte Söldnerarmeen, du hast Feuerwaffen
und okay, so weiter und so fort. Wir sind bei Warhammer ohne Orks.
Oder? So ein, ja, bei Warhammer nur mit weniger Fantasy. Ja. In dem Bereich bewegen wir uns.
Das Buch, um das es speziell geht, ist gerade im Crowdfunding. Das läuft bis zum 26. Mai. Also wenn wir das ja aufnehmen, noch etwas mehr als eine Woche. Und das heißt Eiserne Zeit.
Mhm. Und das soll ein OSR-Spiel sein, das genau diese Nische bedient. Wir hatten jetzt neulich einen Talk dazu, was OSR eigentlich ist. Und in diesem Fall trifft es die Punkte, es ist regelleicht. Und es kann sehr leicht tödlich sein, unter anderem. Und es, ja, und es geht auch um wirklich Dungeon Crawl. Das ist schon ein Schwerpunkt, nur eben vor diesem Setting und mit diesen Möglichkeiten, dass dann eben, aber auch, was ebenfalls ein Kennzeichen von OSR ist, die Vorbereitung, deine Ausrüstung, wie lange du Licht überhaupt dabei hast, wenn du durch einen Dungeon gehst, also so ein bisschen Richtung Shadow Dark, dass solche Elemente da reinkommen. Aber man spielt GlücksritterInnen, die in diesem vom Krieg verheerten Europa versuchen, irgendwie an Schätze Kohle und dergleichen zu kommen. Und es gibt Magie, aber sie ist auch gefährlich und unberechenbar. Und ja, also es klingt insofern spannend, als dass es sehr gritty und fies sich anhört.
Ja, muss es ja sein.
Genau. Ja. Ansonsten ist es nicht true zu dieser Zeit und zum Feeling.
Wir haben ein, zwei Bücher schon mal von Gaser vorgestellt, vor einer Weile bei uns in der Late Night Show. Die waren auch sehr gritty. Und es war auf jeden Fall, das kann man sagen, das ist alles ohne KI, das sind alles menschengemachte Illustrationen. Ja. Die dann, also früher war, ich weiß nicht, wie es jetzt hier ist, aber früher waren die öfter mal ein bisschen krude. Aber ich finde das absolut vorzuziehen von irgendwelchen braunem Slop-Matsch, der einem sonst präsentiert wird. Übrigens hier die Uhrwerk-Sachen, steht auch überall groß drauf. Keine KI, also keine Gen-AI wird benutzt. Sehr löblich. Ja, das Eiserne Zeit soll 148 Seiten dick sein. Vier Klassen, Fälscher, Magister, Arcanorum, Soldat und Spezialist. Aber ich nehme mal, Spezialist ist dann sowas wie ein Sprengstoffexperte oder sowas. Der Fälscher ist natürlich der Heiler und der Magister ist der Magier.
Ja.
Und elf Fertigkeiten. Und das heißt, es ist ein W20-System. Aber für die Fertigkeitsproben gibt es noch ein W10. Das weiß ich nicht genau, wie ich mir das vorstellen soll.
Das weiß ich auch noch nicht. Aber ein Aspekt, den ich eben bei OSA vergessen habe noch zu erwähnen, ist, sie haben hier auch die Grundidee mit Gold entspricht deinen Erfahrungspunkten und haben das dann ausgearbeitet mit das Gold, das du aus deinen Abenteuern und dergleichen bekommst, gibst du eben aus, entweder für ein gutes Leben oder du spendest es oder du investierst es in bestimmte Dinge und damit entwickelst du deinen Charakter eben auch weiter. Also in Anführungsstrichen so ein Life-Path-System, das du über Gold bedienst, das deinen Charakter dann auch dementsprechend weiterentwickelt.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, ein paar andere coole Features, die da stehen, sind Rituale binden nicht nur den Zauberwirker ein, sondern alle SCs und werden dadurch zu einem Event für die ganze Gruppe. Also, dass man eben nicht sagt, okay, ich gehe jetzt darüber und zaubere erstmal eine Stunde und ihr macht was anderes. So ein bisschen das Deckerproblem bei Shadowrun.
Oder das Lab-Erlebnis.
Ja, das Lab. Ihr passt auf, während ich hier sitze und Om sage.
Ja.
Bin ich auch gespannt, was das heißt, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das funktionieren kann. 42 Zauber und 252 Patzer. Das klingt wie eine lange und lustige, oder nicht lustige, unterhaltsame Patzer-Tabelle für Zauber.
Hoffentlich eine richtig fiese.
Mhm. So Merkborg-mäßig fies. Oder Forbidden Lands hat auch gemeine Elemente.
Ja, ja, ich habe schon darauf gewartet, dass irgendjemand irgendwie bei Forbidden Lands endlich mal den Zauberpatzer würfelt, der bedeutet, dass ein Loch in eine andere Dimension aufgeht, dich Dämonen aus dem Spiel reißen und du einen neuen Charakter machen musst.
Oh, wow. Da freust du dich drauf, ja?
Freuen wir übertrieben. Nee. Aber allein den Moment, das vorzulesen, der wäre sicherlich unterhaltsam.
Eine Sache haben wir auf jeden Fall noch. Und zwar wollte ich, und zwei Sachen eigentlich. Ich wollte mit dir über Elric von Melanie Bonnet reden.
Ja.
Was ist denn Elric von Melanie Bonnet? Wer hat das gemacht? Warum ist das wichtig?
Elric von Melanie Bonnet ist eine Figur von Michael Moorcock.
Mhm.
Die bekannteste Figur auch aus seinem großen Der ewige Hell-Zyklus ist. Das ist ein Grundpfeiler der modernen Fantasy und bei vielen Leuten, also auch bei mir zum Beispiel, auf einer ähnlichen Ebene davon, wie prägend es ist, wie der Herr der Ringe. Wir haben Chaosmagie aus den Moorcock-Büchern. Wir haben den Kampf Chaos gegen Ordnung, der zum Beispiel in allem, was Warhammer angeht, drin. Generell, Warhammer hat Moorcock angeschaut und hat gesagt, können wir das auch haben? Und es gab auch schon sehr früh ein Elric-Rollenspiel, das war basierend auf Basic Roleplaying, wenn ich mich richtig erinnere. Das
weiß ich nicht.
Das war für Chaosium.
Im Regal steht noch ein Elschirm dafür. Also.
Ja, also es ist auch schon sehr, sehr früh als Rollenspiel verwendet worden.
Klar.
Und es wird jetzt ein neues Rollenspiel kommen und es kommt von einem Verlag, den wir sehr mögen, was wir heute schon erwähnt haben.
Es kommen zwei,
gut. Ja. Das erste, über das wir reden, kommt von Free League.
Beziehungsweise das andere ist erstmal ein Crowdfunding. Ich weiß gar nicht, wann es und ob es kommt. Kann ja sein, dass das scheitert. Aber das von Free League, ich meine, Free League ist ja unser Lieblingsrollenspielverlag und da reiht sich natürlich ein, dass sie jetzt auch was machen mit einem deiner Lieblingsfiguren aus der Fantasy-Literatur. Warum ist das eigentlich Elric? Warum stehst du so auf den?
Also generell mag ich die ganzen ewiger Held-Bücher und Elric ist einfach der erste, den ich gelesen habe. Ganz persönlich mag ich den Runenstab sogar noch einen Hauch mehr, weil er abgefahrener ist noch. Aber ich mag nicht Elric ist eine furchtbare Person in vielerlei Hinsicht, aber es ist eine unglaublich faszinierende Figur.
Indy ist auch faszinierend, indem er sehr laut ist gerade.
Ja.
Das gehört dazu. Okay.
Und einfach dieses Konzept von dieser überkommen bösartigen Variante von Elfen, die Melniboneer im Endeffekt sind.
Ja.
Dass sie untergehen und untergehen müssen. Das gesamte Worldbuilding, die epische Story um Chaos und Ordnung und dass die Leute teilweise dazu verdammt sind, aus der einen Richtung zu kommen und für andere zu arbeiten. Das hat mich alles sehr angesprochen als emotional zerworfener Teenager, sag ich mal.
Okay.
Aber es hält sich auch. Also die Qualität ist auch, wenn man es dann später nochmal liest, immer noch absolut da. Und es ist einfach spannend. Ich würde allen Leuten empfehlen, nochmal zurückzugehen und zu schauen, wo kommen ganz viele Dinge in der Fantasy her an Tropes. Ja,
Zum Beispiel Dunkelelfen. Oder eben auch die Chaosgeschichte. Und
sprechende Schwerter.
Gut, ob er die erfunden hat, würde ich jetzt gar nicht mal garantieren. Von mir aus Corum. Ich habe viel Corum gelesen als Jugendlicher. Und es ist ja damit verbunden.
Mhm.
Und in beiden oder in all den Zyklen kommt ja als zentrales Element die verlorene Stadt Tarnelorn vor, nach der das Forum benannt ist, das berühmte deutsche Rollenspielforum. Und das, glaube ich, in der Popkultur so weit gereicht hat, dass es sogar in Star Wars angekommen ist, mit Tarnalor, dem verlorenen Planeten in Jedi Survivor.
Ja, würde ich unterstellen. Und es gibt einen Blind Guardian Song, ich glaube sogar zwei inzwischen.
Mhm. Genau, also ich bin da sehr gespannt, was sie damit machen bei Free League. Sie benutzen dafür als Regelwerk Dragonbane. Also sie arbeiten Dragonbane ein bisschen um. Und ich denke auch, das ist die beste Wahl dafür.
Ja, also ich finde, das passt stilistisch und von der Spielweise absolut dazu, weil die Kämpfe halt eben auch teilweise sehr schnell sein können, aber nicht untaktisch. Und eben wirklich Schwertkämpfen auch eine wichtige Sache ist. Also beziehungsweise pseudo-historisches Kämpfen und dann mit epischer Magie dazu.
Ja. Ich weiß nicht, was man da spielen wird. Also wird man dann auf dem Powerlevel von Elric spielen? Wahrscheinlich nicht. Man spielt nur in der Welt, oder?
Wahrscheinlich nicht. Also, was sie sagen ist, man spielt in den jungen Königreichen. Also, das sind die Menschenreiche dieser Welt. Also, man spielt wohl nicht Melniboneer, sondern man spielt die normalen Leute, die aber durchaus auch große Helden werden können.
Melniboneer sind die Dunkelelfen.
Genau.
Die bösen Elfen, die eigentlich über die ganze Welt herrschen, aber irgendwie auch nicht, weil sie vergessen haben, dass sie da ist, mehr oder weniger.
Ja, weil sie sich damit nicht mehr beschäftigen, weil sie
zu dekadent geworden sind,
ihre Drachen nicht mehr richtig beherrschen und so weiter.
Noch so ein Punkt übrigens, ich hoffe, dass die Abenteuer dann das auch einfangen. Ich habe mich von Moorcock, ich habe immer meine Zeit respektiert gefühlt. Er labert einen nicht dicht. Er ist der Gegenentwurf zu, ich liebe auch Tolkien, aber er ist der Gegenentwurf dazu, indem er gesagt hat, hier 150 Seiten reichen für das erste Buch. Das ist im Eiltempo. Diesen 150 Seiten sind so unfassbar viele Ideen drin, dass die bei modernen Fantasy-Buchverlagen würden, die auf mehrere Trilogien ausgewalzt werden. Aber ich glaube, der beste Weg, sich dem mal zu nähern, sind die Splitter-Comics.
Ja, die haben auch teilweise Dinge verändert und modernisiert, die ich auch gut finde.
Okay. Ja klar, das Zeug ist halt 40 Jahre alt oder noch älter, 50.
Ja, und sie sehen toll aus.
Die Comics?
Ja.
Ja. Ich meine, die Bücher auch, weil sie fantastische altmodische Cover haben.
Oh ja.
Und ich hoffe, dass der Artstyle auch davon angefangen wird. Aber wie gesagt, es gibt noch ein zweites Elric-Rollenspiel, das am Horizont steht. Und das kommt von Goodman Games.
Mhm.
Die haben ein Crowdfunding für nächstes Jahr angekündigt. Oder noch für dieses Jahr. So genau weiß ich gar nicht. Bald kommt ein Crowdfunding. Ich glaube, das Buch soll nächstes Jahr kommen, das Crowdfunding noch dieses Jahr. Also eine DCC-Produktreihe, eine ganze Reihe zu Eric.
Das ist ja noch ein Schritt weiter als die Lankmar-Box. Mhm. Also, aber das Thema, dass sie sich eine klassische Quelle der Fantasy nehmen, in dem Fall eben Fritz Leiber und jetzt Moorcock, und dafür dann DCC-Werkzeuge, Abenteuer, Beschreibungen und dergleichen machen. Also, es passt genau in ihr Portfolio.
Ja.
Sehe ich absolut. Und ich muss auch sagen, dass die Magie von DCC wahrscheinlich super geeignet ist, um die Chaosmagie und dergleichen darzustellen, weil so viel schief gehen kann und so viel bösartige Dinge passieren und auf einmal taucht ein Dämonenlord auf und will deine Seele.
Wahrscheinlich ist DCC sogar das bessere System, das abzubilden. Ich habe mich auch gefragt, ob nicht Forbidden Lands besser wäre von den High Fantasy oder Oldschool Systemen, die Free League hat. Aber da hängt es mehr davon ab, was du spielst. Also Forbidden Lands funktioniert ja eigentlich nur, wenn du richtige Lowlifes spielst, die durch die Wildnis latschen tagelang. Und vielleicht passt das nicht so gut zu Eric. Also Reisen haben ja auch Moorcock nicht interessiert.
Die sind meistens schnell vorbei. Ja. Sei denn, es passiert was Wichtiges.
Außer das ist ein magisches Schiff, von dem ich jetzt nicht ausgehe, dass man das hier bekommt. Das über Land fahren kann. Ein Hovercraft.
Wer weiß. Oder du reitest auf einem riesen Flamingo, wie im Runenstab.
Okay, habe ich nicht gelesen. Jetzt bin ich aber interessiert.
Ja, der kämpft die freie Kamark gegen das Imperium, das Großbritannische.
Ah, und die auf Flamingos?
Auf großen Flamingos.
Okay, weil ich dachte, das ist...
Typisch Kamark.
Ist es das?
Es gibt Flamingos dort, ja. Okay. Aber normal groß in der realen Welt.
Ich lerne hier noch was.
Ja.
Vielleicht lernen sie auch was. Dann sind wir eigentlich durch für heute. Ich habe noch last minute was reinbekommen, nämlich du erinnerst dich an die Jugendherberge Schloss Waldmannshausen.
Mhm.
Wo früher die Heinz-Con war und auch ganz viele unserer DSA-Labs, die haben 100 Jahre Jubiläum. Also nicht, denke ich, als Lab-Location, als Jugendherberge wahrscheinlich oder generell als, ich weiß gar nicht, das Gebäude ist ja viel älter.
Aber ich glaube, dass sie es restauriert haben.
Dass es den Verein, glaube ich, gibt, der es betreibt. Und die sammeln deswegen Geld. Da gibt es ein GoFundMe. Die wollen 3.000 Euro haben. Ich sag das mal weiter. Den Link habe ich auf Discord gepostet. Das sind jetzt ziemlich viele Hürden, um bei uns auf Discord zu gehen, dann auf die Kampagne, muss man jetzt auch wollen. Das sehr sympathische Leute, ich mag die Location sehr gerne. Also, falls ihr da vielleicht Connections zu habt, sei das hiermit weitergegeben.
Ja.
Denn da finden ja unfassbar viele Labs auch statt. Ich glaube, da ist jedes Wochenende eins.
Ja. Wir waren die Icebreaker. Ich glaube, wir waren die ersten, aber wir waren ganz früh mit dabei.
Wir haben mehr als ein Event im Jahr da auf jeden Fall gemacht, wegen Heinz-Con und Lab. Also deswegen hatten wir auch schon ein bisschen Connection zu dem Betreiber. Aber ich glaube, der ist einfach so, der hat er zu jedem. Das ist ein bisschen grumpy, aber eigentlich ein netter Kerl.
Ja, super anständig. Eine allerletzte Sache habe ich noch.
Ja.
Das Abenteuer von einer Freundin von uns ist erschienen.
Oder ist es schon physisch erschienen? Gibt es die schon gedruckt?
Ich hatte schon das Vorab-Exemplar in der Hand und ich glaube, inzwischen müssten sie gedruckt da sein. Und wenn ihr diesen Podcast hört, ist es gerade raus oder wird demnächst rauskommen.
Es geht um ein Cthulhu-Abenteuer.
Ja, ein Cthulhu-Abenteuer. Und es ist eins von zweien, die in einem kleinen Band erschienen sind, wo es Cthulhu weltweit, Nepal und Japan gibt. Also einen Ostasien-Band. Das ist der, dessen Cover nochmal neu gemacht wurde.
Ja.
Aber darum soll es hier nicht gehen, sondern hier geht es darum, dass unsere Freundin Kaori, eine japanische Künstlerin, ein Abenteuer geschrieben hat, auf Deutsch, eben aber mit Unterstützung der deutschen Redaktion dann dementsprechend. Sie kann zwar Deutsch, aber da ist schon halt eben noch Austausch und Hilfe gewesen. Aber sie hat ein Abenteuer geschrieben auf Deutsch, das aber in Japan der 1920er spielt.
Und du bist sehr gespannt darauf?
Ja.
Und wenn alles klappt, spielen wir das in 2 Wochen bei uns auf dem Kanal.
Ja.
Oder zumindest eine Kurzfassung davon.
Ja. Also ich freue mich da schon drauf und es war sehr cool, sie auch wirklich kennenzulernen, als wir einen Dreh in Japan hatten Anfang des Jahres. Und
War ein toller Tag. Sie hat uns durch Tokio geführt und uns verrückte Dinge gezeigt,
die wir sonst
nicht gesehen hätten.
Ja, und wir haben generell zu dem Zeitpunkt gesagt, dass ganz, ganz viel von dem, was in Japan mit Cthulhu passiert, dass das auch sicher in Deutschland gut ankommen würde. Und ich hoffe, dass Kaoris Abenteuer nur das erste ist.
Ja, das hoffe ich auch.
Das rüberkommt.
Dann zum Schluss vielleicht noch der Disclaimer. Wenn ihr News habt, die wir hier verlesen sollen, dann schreibt uns am besten über Discord oder über eine PM, zum Beispiel auf Patreon. Und vielleicht kann man noch kurz darüber reden, was man auf Patreon so erwarten kann. Zum Beispiel diesen Podcast hier früher.
Ja.
Und sehr viele exklusive Podcasts, sehr viele Umsetzungen von unseren Let's Play-Runden als Hörversionen. Weil wir haben zwar einen offiziellen Podcast, wo das ja auch landet, auch ein Spalte TV labert, aber der hat eine Minutenbegrenzung pro Monat und es ist Podigy, die geben alle Podcast-Plattformen aus, aber es kostet halt auch Geld, damit das maximal abgedeckt wird. Und deswegen muss ich Minuten immer zukaufen. Und dann dachte ich mir, ja gut, nicht alles ist vielleicht relevant genug dafür. Deswegen kommen dann nur die Cthulhu, Shadowrun und Warhammer Sachen hin und DSA und D&D und andere Sachen kommen. Auf Patreon exklusiv. Genauso wie Spielrunden, die wir nur für unsere Patrons machen, Let's Plays halt, oder mit Patrons zusammenspielen, exklusive Behind-the-Scenes-Videos und Hörbuchschnipsel, Roman, an denen du arbeitest. Du hast jetzt gerade die Drachengrab-Kampagne weiter ausgearbeitet, das heißt Kapitel 1 von deiner Cthulhu- oder Mythos, Lovecraft-inspirierten Mythos-Kampagne, ja, regelfrei natürlich, kommt dann jetzt auch auf Patreon und der Rest folgt dann bald. Und was gibt's da noch? Da gibt ein neues Format, ne? Du hast dir was Neues überlegt, was wir da machen können. Und ich hab's mir überlegt und du hast es dann gemacht.
Das Behind-the-Screen-Format. Ja. Mhm. Also, wenn Leute noch die Energie haben, wenn der Stream nicht bis Mitternacht gegangen ist, so ungefähr.
Wie bei Eberron neulich.
Ja, versuchen wir noch ein Nachgespräch zu machen mit den Leuten von den Spielenden, die noch Zeit und Energie haben und ansonsten ich zur Not auch alleine ein bisschen drüber reden. Wie ist die Runde gelaufen? Welche Entscheidungen sind da reingegangen? Hat sich ein Skript verändert dadurch, was passiert ist? Was hätte man besser machen können? Oder was ist richtig gut gelaufen? Einfach so ein bisschen so ein Postmortem der Runde, die man gespielt hat. Und häufig dann auch des Abenteuers, beziehungsweise der Kampagne, wenn man gerade eine abgeschlossen hat. Und es gibt es nicht zu jedem Stream, wie gesagt, weil manchmal einfach am Ende die Zeit und die Energie nicht mehr da sind. Aber wenn sie da ist, dann gibt es da noch ein Video, das irgendwo zwischen 10 und 30 Minuten lang ist, wo das alles nochmal durchgesprochen
wird. Das waren eher so 15 bis 20 meistens bisher. Aber
ja, ich wollte die Spanne möglichst weit halten, damit es stimmt.
Waage, ja, okay, verstehe.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch wirklich sinnvoll, das auf Patreon zu packen, weil dann kann ich da auch immer nochmal das Video verlinken. Und wenn man das ja als Podcast oder so über YouTube Music hört, dann möchte man ja vielleicht nicht den OT-Kram noch dazu haben, weil das die Immersion ja ein bisschen bricht. Deswegen finde ich es sinnvoll, das als eigenes Video zu haben. Und wenn man das aber auch auf YouTube stellen würde, dann wäre das halt ein Video, was nicht so gut performt. Dann ist der Algorithmus wieder sauer. Deswegen ist das genau der richtige Ort dafür.
Genau. Und natürlich auch Zugang zu einem Discord. Und du hast schon erwähnt, dass es immer mal wieder auch Runden gibt, wo Leute mitspielen
können. Genau, eigentlich so im Schnitt einmal im Monat. Wir hatten 2 jetzt im April. Dafür hatten wir im Mai noch keine. Wird jetzt auch ein bisschen knapp, noch eine anzukündigen. Im Juni werden wir eine machen. Oder wir machen die auf der Nordcon vielleicht.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Machen wir einfach das Patreon-Treffen dann mit einer kleinen Runde mit dir.
Ja.
Ja, müssen wir nochmal ankündigen.
Weil ihr habt hier unser Brainstorming jetzt live mitbekommen.
Das ist jetzt nicht, weil wir das irgendwie einsparen wollen, dass wir nochmal einen Stream machen dazu, sondern weil es einfach zu wenig Tage jeden Monat gibt, um all den Kram unterzubringen. Und dann kombinieren wir halt manchmal gerne Sachen miteinander.
Okay. Aber damit sind wir am Ende dieses News-Podcasts angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.